Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und meiner ist Stefan. Ja, heute legen wir einen weiteren Abschnitt unseres langen Weges zur Bundesliga zurück. Ja, du bist ein bisschen erkältet noch, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass ich heute einen größeren Anteil
auf jeden Fall
Gespräch habe. Ja, wir setzen wieder an im Jahr 1945. Wir hatten ja mit dem Kriegsende aufgehört, unserem Teil 2. Und wir befinden uns jetzt am 8. Mai 1945. Ja, also am 8. Mai 1945 die deutsche Wehrmacht kapitulierte und damit auch das Deutsche Reich, stand der Plan der Alliierten für die Zeit danach schon lange fest. Alle nationalsozialistischen Organisationen im besiegten Deutschen Reich sollten aufgelöst werden. Und am 30. Juli 1945 konstituierte sich der alliierte Kontrollrat der vier Siegernationen, also USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, auf der Konferenz von Potsdam. Und dieser alliierte Kontrollrat übte jetzt die höchste Regierungsgewalt in Deutschland aus. Und da gab es eine bestimmte Direktive, Direktive 23 des alliierten Kontrollrats, und die nannte sich Einschränkung und Entmilitarisierung des deutschen Sports. Und diese Direktive untersagte zunächst auch die Bildung aller neuen, alten, zentralen Verbandsorgane. Ja, und zu den aufzulösenden nationalsozialistischen Organisationen wie der NSDAP, der Partei, gehörte auch der dem deutschen Sport übergeordnete Dachverband. Es war der Nationalsozialistische Reichsbund für Leibesübungen, der NSRL. Und da auch das Fachamt Fußball und alle Fußballvereine Mitglied im NSRL waren, wurden folgerichtig auch alle der dort organisierten Sportgaue und die bestehenden Fußball- und Sportvereine erst einmal verboten. Denn sie alle wurden als Teil des NS-Machtsystems angesehen und deren Vermögen und vereinseigene Stadien wie auch städtische Stadien wurden erst einmal beschlagnahmt. Wobei der Sport nicht im absoluten Fokus stand, denn die Alliierten hatten schlichtweg Wichtigeres zu tun. Nach Kriegsende übernahmen zunächst politisch Unbelastete, also sozialdemokratische und im Osten auch und gerade kommunistische Arbeitersportler und politisch unbelastete Sportfunktionäre, die nichts mit dem Nationalsozialismus zu tun hatten, den Wiederaufbau des Sports und der Sportvereine in Deutschland. Eines der Ziele der Alliierten war die Trennung der Verbindung der Leibesübungen, auch des Fußballs, vom deutschen Militär als potenziell gefahrbringendem Wehrsport. Überhaupt sollten die politischen und auch konfessionellen Gegensätze im Sport überwunden werden. Also wir hatten ja in der Weimarer Republik den bürgerlichen Sport, den Arbeitersport in der sozialdemokratisch und kommunistischen Ausprägung und den konfessionellen Sport im katholischen DJK, Deutsche Jugendkraft, und dem evangelischen Eichenkreuz Sportverband. Es entstand dann gar die Idee eines Einheitssportvereins für alle Sportarten und im Extrem sogar eines Einheitssportvereins für Orte bis 20.000 Einwohner. Und man wollte nur noch regional organisierte Landessportverbände haben, also gar keinen mehr, der das ganze Deutschland organisieren würde. Letztlich blieb dies aber alles nur Theorie. Und unter der bisherigen Funktionärselite des DFB gab es den festen Vorsatz, diese Ansätze einer Neuordnung auch des Fußballsports zu verhindern und stattdessen den DFB als den überregional und landesweit bestimmenden Fachverband wiederherzustellen.
Ja, das hätte denen gut gefallen wahrscheinlich.
Ja, aber die waren von Anfang, bei einige Quellen gelesen, das war denen sofort ein Gräuel, das wollten die verhindern, allein um ihren persönlichen, ihren Einfluss und Macht zu erhalten. Aber bereits ab August 1945 erfolgte dann die generelle Wiederzulassung der Sportvereine. Klar, die Leute mussten ja auch irgendwie beschäftigt werden und eine Ablenkung von der harten Realität haben. Wobei die Besatzungsmächte, also USA, Großbritannien, Sowjetunion und Frankreich, in ihren vier regionalen Besatzungszonen sehr unterschiedlich vorgingen. Ja, wie sah es denn in Sachen Fußball auf der internationalen Ebene aus? Auf der ersten Sitzung nach Ende des Zweiten Weltkrieges der FIFA beschloss das FIFA-Exekutivkomitee, die Sportbeziehungen zu Deutschland und damit auch zur deutschen Nationalmannschaft komplett abzubrechen. Gleichzeitig erteilte die FIFA ein Verbot an alle Mitgliedsverbände, Sportbeziehungen zu Deutschland zu unterhalten. Eine Teilnahme des ohnehin 1940 ja aufgelösten DFB und seiner Verbände und Vereine an internationalen Wettbewerben war daher in den Nachkriegsjahren vorerst nicht mehr möglich. Wie sah es denn mit der personellen Kontinuität im DFB? Es gab von außen auch dafür eine Direktive. Es sollte erfolgen die Entfernung von Nazis und anderen Personen, die diesen nahegestanden haben oder für die Nationalsozialisten gearbeitet haben, aus allen öffentlichen Ämtern. Und zu diesen öffentlichen Ämtern gehörten auch die Vereine und letztlich auch DFB oder Fachamt. Vielleicht zur Illustration noch ein Zitat, eine Stimme. Es gab in der FIFA einen Generalsekretär Ivo Schricker und der schrieb dann nach Kriegsende einen Brief. Er schreibt: Es ist klar, dass alle Leute, die eine braune oder schwarze Jacke getragen haben, Klammer auf, also Mitglied von SA oder SS waren, von jeder Beteiligung am Aufbau und an der Verwaltung des deutschen Sports auf immer ausgeschlossen werden müssen. Diese Leute sind restlos erledigt. Sie haben nichts mehr im deutschen Sport zu suchen.
War das der Schricker, den wir schon mal gehört haben, der verhindert hat, dass die Deutschen und Italiener die FIFA übernehmen?
Genau. Und das war auch ein Freund von dem Walter Bensemann, einem der Urgründer des deutschen Fußballs. Der hat mit dem Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auf Fußball in Karlsruhe gespielt. Also war immer eine sehr einflussreiche Person. Heute leider zu Unrecht total vergessen. Aber zu der Zeit und auch in den ersten 50 Jahren des letzten Jahrhunderts sehr, sehr einflussreich. Aber so kam es nicht. Oder so kam es doch nur zu einem geringen Teil. Denn relativ schnell übernahmen dann auch wieder bürgerliche Sport- und Fußballfunktionäre, darunter auch ehemalige NSDAP-Mitglieder, Führungspositionen in den Vereinen. Aber wie sah es dann auf der Leitungsebene aus? Und die führenden Mitglieder des Fachamtes Fußball, beziehungsweise des bis 1940 ja noch existierenden DFB, zwei der sichtbarsten, bis 1945 sichtbarsten maßgeblichen DFB-Entscheider, traten auch tatsächlich ab. Also in gewisser Weise, wenn auch nicht aus eigenem freien Willen. Zuvorderst zu nennen Felix Linnemann. Der war ja der Fachamtsleiter, vorher DFB-Präsident. Der war Regierungs- und Kriminaldirektor. Er war Leiter der Kriminalpolizeileitstelle Hannover. Damit verantwortlich für Selektion und Transport von Sinti und Roma. Und er war auch SS-Standartenführer. Und dieser Rang eines SS-Standartenführers entspricht dem eines Oberst in der Armee. Ich habe mir mal die Mühe gemacht nachzugucken. Also deutschlandweit gab es nur 621 SS-Standartenführer. Also es war schon eine sehr herausgehobene Position. Ja, und dieser Linnemann wurde Ende Mai 45 wegen seiner Mitgliedschaft, dieser diversen Mitgliedschaften dann von der britischen Militärregierung verhaftet und für 6 Monate interniert. Aber auch insbesondere auf Drängen der FIFA sollte er künftig keine nationalen und gar nicht internationalen Ämter mehr in Fußballgremien ausüben. Naja, passenderweise starb er dann auch sehr bald nach seiner Entlassung aus der Internierung im Anfang 1948 mit 66 Jahren. Die zweite sehr herausgehobene Person war der Reichstrainer Professor Dr. Otto Nerz. Er war bei Kriegsende als Stabsarzt der deutschen Wehrmacht in Kriegsgefangenschaft geraten und er verstarb dann letztlich im Jahr 1949 in einem sowjetischen Gefangenenlager im 57. Lebensjahr. Hier verweisen wir auch nochmal, ich verweise besser gesagt direkt auf meine separate Folge zu dieser sehr zwiespältigen, aber durchaus spannenden Persönlichkeit. Der gesamte Rest der Fußballspitzenfunktionäre sollte erneut in Amt und Würden gelangen bzw. verbleiben. Vielleicht nur so ein paar Stichworte. Sepp Herberger, der war ja der letzte Reichstrainer bei Kriegsende, der wurde als Mitläufer dann entnazifiziert mit einem sehr geringen Sühnebescheid von 500 Reichsmark. Es gab ja erstmal keinen DFB, es gab keine Nationalmannschaft. Das machte er in der Zwischenzeit. Er war erst Fußballdozent an der Neuen Deutschen Sporthochschule in Köln. Dann ab Sommer 50 leitete er Lehrgänge für Fußballtrainer dort.
Aber erstmal schien der ja dann arbeitslos zu sein, ne?
Ja, der war tatsächlich bis Juni 47, also von 45 bis 47, eigentlich, ja, arbeitslos war er nicht, habe so ein bisschen nachgelesen, der hatte verschiedene Engagements als Vereinstrainer. Das war ihm klar, das wollte er auf keinen Fall weiter fortführen, aber das war für ihn einfach der Weg zurück in den Fußball. Aber er musste erst entnazifiziert werden und das dauerte. Und dann hat ihm ein deutscher Sportfunktionär, Karl Diem, die Hand gereicht und ihn nach Köln an die Sporthochschule geholt. Aber allen war immer irgendwie klar, er wird wieder Bundestrainer werden. Aber man braucht hier einen neuen Chef, eine neue Führungsfigur. Und wer konnte das sein? Es musste jemand sein, der als politisch unbelastet gilt. Und das war dann ein Kölner, interessanterweise, ein Herr Peter Josef Bauwens, genannt Pecco. Der war privat finanziell unabhängig und machte den Fußball nur so ehrenamtlich, aber sehr intensiv. Es gibt auch heute noch in Köln eine Baufirma Bauwens.
Ich wollte gerade sagen, die sind ja relativ bekannt.
Ja, die sind sehr bekannt und sehr einflussreich, wie auch die Familie Adenauer und verschiedene andere in Köln. Und das Baugeschäft hat wohl sein Vater aufgebaut, also ist dann da eingetreten in den 30er Jahren. Man kann so kurz sagen, unbelastet, ja, die Firma taucht aber auf einer Liste der Alliierten auf. Die Firmen beinhaltet die Zwangsarbeitslager betrieben, so auch die Firma Bauwens, aber da war sie in guter, schlechter Gesellschaft. Ja, er hatte eine jüdische Ehefrau, die sich im Zweiten Weltkrieg das Leben nahm. Also er galt nach außen hin als unbelastet, eher sogar als unterdrückt. Das stimmt so nicht ganz, aber das können wir hier nicht ausführen, das wird den Rahmen sprengen. Also es ist, eins kann man festhalten, eine auch sehr umstrittene Persönlichkeit. Ja, vor dem Zweiten Weltkrieg war er aber auch europäischer Schiedsrichter, und zwar der europäische Schiedsrichter mit den meisten Länderspielleitungen, also ein sehr prominenter Schiedsrichter. Und ab 25 war er dann im Auftrag des DFB auch in den verschiedensten Gremien des Weltfußballverbands, unter anderem der sehr, sehr wichtigen FIFA-Regelkommission. Und 1932 Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees, also ein extrem gut vernetzter Funktionär. Und das war natürlich sehr, sehr praktisch für den DFB, dass man diesen nun als Linnemann-Ersatz an die Spitze stellen konnte. Aber bis zum Jahre 1950 würde es ja noch gar keinen DFB geben. Ich bin da der Zeit voraus. Wir gehen zurück in die Anfangsjahre. Ja, was war mit der deutschen Fußballmeisterschaft? Die deutsche Fußballmeisterschaft wurde in den ersten beiden Nachkriegssaisons 45-46 und 46-47 aufgrund terminlicher und struktureller Probleme vor dem Hintergrund der Schäden des Zweiten Weltkrieges gar nicht ausgespielt. Aber auch aufgrund eines Vetos der vier alliierten Besatzungsmächte, die einen zonenübergreifenden Spielverkehr noch gar nicht erlaubten. Ja, apropos Besatzungsmächte. Wir gehen mal kurz in alle vier Besatzungszonen. Also in der amerikanischen Besatzungszone, die waren sehr entspannt, die Amerikaner. Klar, wir haben das ja verschiedentlich auch schon thematisiert. In den USA gab es schon seit Jahrzehnten Profisport, und Sport hatte eine enorme Wichtigkeit. Also kam es hier in Bayern und Hessen auch sehr schnell zur Reaktivierung der Traditionsvereine. Kleiner Hinweis auf die Zustände damals. Die Amerikaner schenkten vielen Vereinen neue Trikotsätze. Warum? Die alten Trikots waren nämlich durchlöchert. Aber da waren keine Einschusslöcher, sondern da hatten sich bis Kriegsende Hakenkreuze befunden. Die hat man rausgeschnitten, also nicht mehr verwendbar. Ja, man schmunzelt ein bisschen, wenn man das so hört. Ja, da ist die sportpolitische Neuregelung in der US-amerikanischen Zone am wenigsten restriktiver, gründete sich dort auch die erste zonenweite Liga, die Oberliga Süd. Ja, die umfasste also alle Länder, Bundesländer, Hessen, zwar Württemberg und Bayern, später auch noch Teile von des heutigen Baden-Württemberg, die unter französischer Besatzung waren. Ja, diese Liga war nicht nur vom Einzugsgebiet her die bisher größte Liga des deutschen Fußballs, auch ging die Ligastärke von 16 Vereinen deutlich über das bis dahin in Deutschland übliche Maß von in der Regel nur 10 bis 12 Teams hinaus. Es grenzt an ein Wunder, dass diese Liga angesichts der schwierigen Verhältnisse der unmittelbaren Nachkriegszeit ihr Spielprogramm vollständig über die Bühne bringen konnte. Ja, was gab's da alles? Zerstörte Bahnnetze, Benzinknappheit, streng rationierte Lebensmittelzuteilungen, Mangel an Sportkleidung und Sportmaterial, teilzerstörte und des Wiederaufbaus bedürftige Hotels, Gasthöfe, Stadien, Sportplätze. Viele, viele Fußballmannschaften trugen dann sogenannte Kalorienspiele aus. Das heißt, man spielte um Naturalien wie einen Sack Kartoffeln oder Fußballschuhe und Trikots. Die Versorgung mit Naturalien diente auch als Mittel zur Anwerbung guter Kicker. Ich habe Essen, du spielst gut, komm doch zu uns. Ja, und die beiden bisher, das wusste ich auch gar nicht, die beiden bisher gültigen Zahlungsmittel Reichsmark und die zu ihr festem Verhältnis 1:1 notierte Rentenmark büßten ihre Funktion als Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel weitgehend zugunsten von Lebensmittelmarken, Tauschhandel und Ersatzwährungen wie Zigaretten ein. Ja, die Auswahlkriterien für die Zusammenstellung dieser neuen überregionalen Liga im Süden von Deutschland, die sind nie so richtig bekannt geworden. Es gab aber einen auffälligen Punkt, den man feststellen kann, und zwar, dass in vielen Städten zwei Vereine in diese Liga aufgenommen wurden. Also aus Stuttgart zum Beispiel der VfB und die Kickers, aus München der FC Bayern und der TSV 1860. Dann gab es die alten Rivalen Fürth, Spielvereinigung Fürth und 1. FC Nürnberg. Und in Augsburg gab es zu der Zeit auch noch zwei Vereine, und zwar den BC Augsburg, den Ballspielclub, und den TSV Schwaben. Daraus würde dann 1969 der uns jetzt bekannte FC Augsburg werden. Ja, und in Frankfurt gab es natürlich auch ein Derby, Eintracht gegen FSV. Und auch in Mannheim, der uns immer noch bekannte SV 07 Waldhof, gegen den mittlerweile nicht mehr so bekannten, aber damals sehr erfolgreichen VfR Mannheim. Eine Erwähnung vielleicht noch nach Karlsruhe. Da gab es den Phoenix Karlsruhe, der wurde 1952 dann mit dem VfB Mühlburg zum jetzigen Karlsruher SC verschmolzen. Ja, das waren so die Grundaufstellung der Oberliga Süd. Wichtig war, dass man vor dem Hintergrund der Nachkriegssituation bestimmte Vereine gar nicht aufnahm. Also Kassel lag zum Beispiel ganz weit im Norden der amerikanischen Besatzungszone. Die wurden erstmal gar nicht aus verkehrstechnischen Gründen mit einbezogen. Und auch andere damals bekannte Vereine wie 1. FC Pforzheim oder Hanau 93 wurden nicht berücksichtigt. Und da regte sich dann schon auch Protest. Aber das hatte keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Liga. Naja, und was den Kader der verschiedenen Vereine anging, also vor dem Hintergrund des gerade zu Ende gegangenen Krieges, gab es auch noch gar keine klaren Wechselbestimmungen. Es gab eine große Fluktuation. Es gab immer noch entlassene Kriegsgefangene. Es gab Flüchtlinge aus dem ehemaligen Osten Deutschlands. Und da war eben ein richtig großes Hin und Her. Manche Mannschaften hatten dann bis zu 34 Spieler, die in dieser ersten Saison zum Einsatz kamen. Das waren so die auffälligen Beobachtungen, die man da feststellen kann. Erster Meister wurde der VfB Stuttgart, knapp vor dem ersten FC Nürnberg. Das war dann auch der erste süddeutsche Fußballmeister seit 1933. Denn von 33 bis 45 hatten wir ja das Gauliga-System und gar keine überregionale Liga im Süden von Deutschland. Von Verbandsseite wichtig zu erwähnen war, dass wir gehen weiter in die britische Besatzungszone. Ja, das waren die heutigen Bundesländer Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Auch hier wurden die Sportvereine und damit auch dann die ursprünglich mal als belastet angesehenen Traditionsvereinsnamen bald wieder freigegeben. Aber die Neuorganisation war hier auch schwierig. Es gab dann immer die jeweiligen Kommandanten in den verschiedenen Städten und auf Bezirksebene. Es kam erstmal zu keiner größeren Ligagründung auf dem Gebiet der britischen Besatzungszone. Also in der französischen Besatzungszone ging es dann auch schnell los. Das waren im Wesentlichen Rheinland-Pfalz und das Saarland. Man gründete eine Oberliga, das würde dann später die Oberliga Südwest werden. Die nahm im Januar 1946 ihren Spielbetrieb auf, aber nur in zwei Staffeln, weil das aufgrund des verkehrstechnischen und von der geografischen Lage der französischen Besatzungszone sonst nicht umsetzbar gewesen wäre. Und der erste Zonenmeister war ein Verein, den wir zwar noch kennen, aber nicht mehr so in dieser Bedeutung. Der erste FC Saarbrücken gewann die beiden Finalspiele zwischen den beiden Staffelsiegern und knüpfte damit an seine Erfolge in den Kriegsjahren unter dem Namen FV Saarbrücken an.
Ja, der war ja dann in den 80er Jahren auch nochmal erfolgreich.
Ja, stimmt, der war doch der Uwe Klimaszewski-Trainer, ne? Der erste FC Saarbrücken, die hatten auch im Pokal immer wieder, oder haben auch im Pokal immer mal wieder, zumindest in den ersten Runden des Pokals, Erfolge vorzuweisen.
Ja, da hat nachher auch Wolfram Wuttke gespielt.
Ach Gott, ja, Wolfram Wuttke, das sind ja Namen, aber auch Fond Terrible, aber zu der Zeit gab es den noch nicht. Weiß nicht, wen es aber schon gab, das war der erste FC Kaiserslautern, die Roten Teufel, die Walter Elf, die gewannen in der zweiten Saison dann. Ich fechte das hier so ein bisschen ein, weil das war eine der dominanten Mannschaften der deutschen Nachkriegszeit. Die waren nämlich dann zweimal deutscher Meister, würden zweimal deutscher Meister werden, 1951 und 53, und waren dreimal im Finale unterlegen, 48, 54 und 55. Und sollten ja auch den Grundstock oder das entscheidende Element der späteren Weltmeister-Elf 1954 werden.
Waren die da auch schon da, die Spieler, die dann später da...
Ja, der Fritz Walter, der kam ja aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Die haben dann sehr schnell mit seinem Bruder, der Ottmar Walter, und dann so erfahrene Leute wie Ernst Liebrich oder der sehr junge Horst Eckel, die kamen dann dazu. Die haben sich sehr schnell wieder gefunden und in Konkurrenz zum ersten FC Saarbrücken dann in dieser Oberliga Südwest viele Erfolge gefeiert. Und einen Verein, den kennt gar keiner mehr, behaupte ich jedenfalls, nicht überregional, der FK Pirmasens. Der wird aber später nochmal Erwähnung finden, weil die waren auch mehrfach Meister im Süden in den 50er und 60er Jahren. Das waren so die großen Vereine im Südwesten. Wir sehen uns jetzt noch die sowjetische Besatzungszone an. Die bestand aus den auch uns heute noch bekannten oder wiederbekannten Ländern Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Sachsen war immer eine der stärksten Fußballregionen Deutschlands. Das klang ja in den vorherigen Folgen auch immer schon mal an. Insbesondere gegen Ende des Zweiten Weltkrieges war der Dresdner Sportclub einer der besten Vereine Deutschlands, war zweimal deutscher Meister, 1942-43 und 43-44, Vizemeister, zweimal Pokalsieger, sogar inoffizieller Superpokalsieger. Das muss man vielleicht mal erwähnen, es gab 1941 eine Begegnung zwischen den Dresdnern als Pokalsieger und dem FC Schalke 04 als deutschem Meister. Das nannte sich Herausforderungskampf.
Aha.
War was ganz, ganz Neues und auch im Grunde Einmaliges zu der Zeit, und Dresden gewann in Dresden im Ostra-Gehege mit 4-2 gegen die Schalker. Also war ich auch ganz überrascht, das herausgefunden zu haben. Hatte ich vorher vor meiner Recherche noch nie von gehört. Sehr, sehr spannend. Aber zu einem geregelten Spielbetrieb und einem echten fußballerischen Neuanfang kam es in der sowjetischen Zone dann erst ab dem Jahr 46-47. Denn diese Direktive 23, dieser Kontrollratsbeschluss, wurde hier von den Sowjets besonders konsequent umgesetzt. Und daher verschwanden viele historische Vereinsnamen komplett, ganz für immer, und nur einige wenige erfuhren nach der Wende 1989 eine Wiederbelebung. Also den Dresdner SC, den gab und gibt es jetzt auch wieder, aber hat leider nie mehr an die Bedeutung herangefunden, wie er sie damals hatte. Dynamo Dresden war ja zu DDR-Zeiten einfach der Verein in Dresden und ist das auch geblieben. Eine Wiedereingliederung ehemaliger bürgerlicher Funktionäre erfolgte in der von den sowjetischen Kommunisten beherrschten Zone natürlich nicht. Sowohl das Konzept des Einheitssportvereins als auch die zukünftige Führung des Sports durch Arbeitersportler waren halt ganz nach dem Geschmack der Sowjets. Es gab aber vorerst keine Meisterschaft auf überregionaler Ebene in der sowjetischen Besatzungszone, lediglich in den Ländern. Und der Sport geriet natürlich auch bald in die Fänge der Politik, das war ja alles so geplant, denn die Sowjets hatten ja eine Gruppe in Moskau schon zur Machtausübung bestimmt und ausgebildet, die Gruppe Ulbricht um den späteren Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht. Und die Sowjets knüpften dann auch bald ihre Erlaubnis eines überregionalen Spielbetriebs daran, dass eine Art politische Patenorganisation für jeden Verein gefunden werden sollte. So traf man sich dann Ende 48, um den Deutschen Sportausschuss, abgekürzt DS, zu gründen. Das war dann die erste eigenständige überregionale Sportbewegung in der sowjetischen Zone. Und als einzig legitime Organisationsform für Sportvereine wurde gleichzeitig der Betriebssport festgeschrieben. Also sämtliche Sportler wurden in den Großbetrieben der verschiedenen Branchen zugeordnet. Also aus den ganzen Fußballclubs, Sportvereinen und Vereinen für Ballspiele, VfBs, wurden dann sehr schnell sogenannte BSGs, Betriebssportgemeinschaften. Um so ein paar Beispiele zu geben, wenn man jetzt eben als Verein einen großen Betrieb hinter sich hatte aus dem Bereich Bergbau, dann hieß der Verein immer Aktivist. War es ein Betrieb der Metallverarbeitung, hieß man Motor. Oder als landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft hieß der Verein Traktor. Also das ist für unsere Ohren sehr ungewohnt. Und interessant, es gab auch den Erz- und Uranbergbau, die hießen dann Wismut. Reichsbahn kann man vermuten, na klar, Lokomotive. Und die staatlichen Behörden wie Verwaltung, Polizei, Militär, die hatten auch ihre eigenen Vereinsnamen Einheit, Vorwärts und Dynamo. Da kommt also auch das Dynamo her, was wir ja heute noch von Dynamo Dresden kennen. Dann gehen wir mal weiter zum letzten der neuen Gebilde auf deutschem Staatsgebiet. Das war dann Berlin. Berlin war nochmal unter den vier Alliierten aufgeteilt. Es gab eine Vier-Mächte-Stadtverwaltung mit den vier alliierten Besatzungsmächten. Und die waren dort in Berlin natürlich auch zunächst gegen den vereinsgebundenen Sport, weil ja auch die Sowjets da Mitspracherecht hatten. Und zugelassen wurden folgerichtig nur sogenannte kommunale Sportgruppen, SG-Sportgruppe. Und diese auch nur innerhalb von Bezirken. Wobei auch die Fußballer im ersten Jahr nur in einer SG desjenigen Bezirks spielen durften, in dem sie gemeldet waren, mit ihrer Wohnung, Wohnsitz. So, und hinter manchen dieser Sportgemeinschaften verbargen sich in Wahrheit aber dann einer oder mehrere ehemalige Fußballvereine. So war zum Beispiel die SG Gesundbrunnen, ein Auffangbecken für ehemalige Hertha BSC-Spieler, oder die SG Charlottenburg, das waren die ehemaligen von Tennis Borussia Berlin.
Ja, die mussten ja auch irgendwo spielen, ne? Also die waren ja jetzt nicht weg, die Spieler.
Genau. Die kamen ja, entweder waren sie noch in der Stadt oder kamen aus den verschiedensten Einsatzgebieten ihrer Wehrmachtszeit noch zurück, also aus dem Kriegsgefangenenlager. Und man sammelte sich natürlich da, wo man Freunde, Bekannte, Sportkameraden hatte und versuchte, das wieder in Gang zu bringen, das normale Leben, aber eben auch das sportliche Leben. Damit sind wir jetzt mittlerweile im Jahr 1947, 48 und die unmittelbare Nachkriegszeit lassen wir jetzt zurück, schauen nach vorne und beobachten die ersten überregionalen Entwicklungen. Sehr eng zusammenarbeiteten die amerikanische und die britische Zone. Die bildeten dann die sogenannte B-Zone. Und innerhalb dieser konstituierte sich ein sogenannter bizonaler Fußballausschuss. Und aus dem wiederum wurde ein Arbeitsausschuss für Fußball. Also da zwischen diesen beiden Zonen, da verband sich schon etwas auf dem Weg zu einem, wir sind ja auf dem Weg zum späteren DFB. Aber das sind noch diese Frühformen der Entwicklung. Es gibt ein wichtiges politisches Ereignis. Am 30. März 1948 tritt der sowjetische Vertreter aus dem alliierten Kontrollrat aus und beendet faktisch die Tätigkeit dieses Kontrollrates. Und das ist quasi der Auftakt zum Kalten Krieg zwischen West und Ost. Und das sollte auch den Sport natürlich stark berühren. Ein ganz wichtiger Schritt war dann die Neuformierung des Fußballverbandswesens auf überregionaler Ebene. Wie gerade schon angedeutet, die amerikanische und die britische Zone schlossen sich immer mehr zusammen auf verschiedensten Ebenen, so auch im Sport. Und die Bemühungen um eine Neuformierung des Fußballverbandswesens mündeten schließlich in die Gründung des Deutschen Fußballausschusses, DFA abgekürzt. Hatte ich auch vor meiner Recherche noch nie von gehört. Das ist ein Vorläufer des DFB. Der wurde im April 48 in Frankfurt am Main gegründet und da waren auch Gastdelegierte der französischen Besatzungszone und Berlins. Auffällig, niemand aus dem Osten. Die Sowjets wollten das eigentlich nicht und auch ihre deutschen abhängigen Sportfunktionäre, die wollten das eigentlich auch nicht. Die waren gar nicht dabei bei der Gründung. Zum Vorsitzenden dieses Gremiums wurde der schon von mir erwähnte Peter Josef Pekko-Bauwens aus Köln. und er sollte auch weiter in dem sich bildenden DFB eine bestimmende Rolle spielen. Und diese Gründung des Deutschen Fußballausschusses, das war ein ganz wichtiger Markstein in der Geschichte des organisatorischen Wiederaufbaus im deutschen Sport, im deutschen Fußball insbesondere, denn er war der direkte Vorläufer des später wiedererstandenen Deutschen Fußballbundes. Und einer der ersten Amtshandlungen beschließt der DFA dann die Ausrichtung einer ersten gesamtdeutschen Fußballmeisterschaft. In dieser dritten Nachkriegssaison gaben nun auch alle vier Besatzungsmächte grünes Licht, sogar die bisher besonders ablehnende Sowjetunion.
Die spielten da noch mit?
Ja, die wollten da noch mitspielen, weil da war immer noch der Gedanke, dass es ein einiges Deutschland wieder geben würde, allerdings dann unter der Vorherrschaft der Sowjets und der von ihnen protegierten kommunistischen Partei, später der Sozialistischen Einheitspartei SED. Also die hatten noch die Hoffnung, die bisher westlich orientierten Zonen übernehmen zu können oder entsprechend davon überzeugen zu können, dass Deutschland wieder einig wird, aber neutral bleibt. Die Hoffnung war da und da sollte der Sport eben auch seinen Anteil haben bei diesem Versuch, diese politische Initiative zu bestärken. Also den Sowjets passte natürlich nicht, dass der westdeutsche Fußballausschuss das Ganze ausrichten würde, aber dann wurden sie von den ostdeutschen Fußballfunktionären doch dahingehend beraten, dass sie doch bitte auch den ersten Meister der sowjetischen Besatzungszone teilnehmen lassen sollten. Also diese erste Nachkriegsmeisterschaft war insofern auch noch für Gesamtdeutschland geplant und für alle vier Besatzungszonen konzipiert und wurde, wie auch die vorherigen Titelkämpfe von 1903 bis 1944, in Form einer Endrunde ausgetragen. Vorgesehen war ein Wettbewerb im K.O.-System mit 8 Mannschaften, also sehr überschaubar, wobei die Spiele auch auf neutralem Boden ausgetragen werden sollten. Teilnahmeberechtigt waren die Zonenmeister der vier Besatzungszonen sowie der Meister der Berliner Stadtmeisterschaft und dazu noch die Vizemeister der britischen, amerikanischen und der französischen Besatzungszone. Tatsächlich sollte die deutsche Fußballmannschaft 1947-48 aber de facto schon nicht mehr die erste gesamtdeutsche Meisterschaft im Fußball werden, sondern es wurde dann sehr schnell die erste Fußballmeisterschaft der späteren westdeutschen Bundesrepublik. Tja, warum?
Haben die also doch nicht mitgespielt?
Ja, darauf wird es hinauslaufen. Also in den westdeutschen Besatzungszonen hatte sich ja dann diese Oberliga-Landschaft auch der kommenden Jahre schon langsam gebildet. Wir hatten in der amerikanischen Zone die Oberliga Süd, es gab die Stadtliga in Berlin. Und dann war noch die Frage, was ist denn im Norden, was ist im Westen? Und in Anlehnung an die traditionellen Verbandsgebiete des Norddeutschen und Westdeutschen Fußballverbandes wurden dann die Oberliga Nord gegründet mit den Ländern Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und die Oberliga West, die das Land Nordrhein-Westfalen abbildete. Ja, und das damit geschaffene Meisterschaftssystem im westdeutschen Fußball inklusive später West-Berlin mit 5 Oberligen als höchster Spielklasse und einer Meisterschaftsendrunde sollte mit nur geringfügigen Veränderungen bis 1963 Bestand haben. Dort gab es große Leistungsunterschiede zwischen jeweils einigen wenigen Spitzenmannschaften und dem Rest der Oberliga-Vereine. Dies führte dazu, dass die besten Spieler in den Ligaspielen oftmals zu wenig gefordert wurden. Also es war eine Verbesserung gegenüber den Gauligen, aber es war immer noch nicht die gewünschte Leistungskonzentration, die in vielen anderen europäischen Ländern ja längst Standard war. Ja, und wer nahm jetzt teil an dieser ersten Meisterschaft? Wir hatten aus der amerikanischen Besatzungszone ja die Oberliga Süd, Meister war der erste FC Nürnberg, Vizemeister 60 München. In der britischen Besatzungszone haben wir die Oberliga Nord und Oberliga West, die haben dann nochmal ein Turnier gespielt für diese gesamtdeutsche Meisterschaft und da haben sich die beiden norddeutschen Vertreter durchgesetzt, der Hamburger Sportverein und der FC St. Pauli. Aus der französischen Besatzungszone kam dann der erste FC Kaiserslautern und ein heute nicht mehr so bekannter Verein, der TuS Neuendorf. Das ist ein Stadtteil von Koblenz und mittlerweile ist das der TuS Koblenz. Ja, aus Berlin kam dann eine ostdeutsche Mannschaft, die SG Oberschöneweide Berlin, vormals SC Union Oberschöneweide. Das ist einer der Vorgängervereine in der Tradition, heute erst der FC Union Berlin. Und es gab einen Meister der sowjetischen Besatzungszone, die SG Planitz. Planitz war ein Teil von Zwickau. Zu erwähnen wäre, dass in der Oberliga Süd bis 47-48 formal noch Amateure spielten, wie wir das ja aus der deutschen Fußballgeschichte gewohnt sind. Dann kam aber eine Initiative im Süden Deutschlands auf. Man wollte nun den Status der Fußballer verändern. Es sollte nicht mehr der reine Amateur sein, aber auch noch nicht der Profi. Also guckte man um sich herum und guckte auf die Schweiz. Und da gab es den sogenannten Vertragsfußballer. Und die Süddeutsche Oberliga nahm das dann als Vorbild und entschied sich, ja, es gibt ein gewisses Maß an Berufsspielertum. Nicht zu viel, aber so ein bisschen. Also man muss sagen, die Spieler hatten weiterhin bürgerliche Berufe, erhielten aber Entschädigungen und Prämien für die Zeit, wo sie eben fußballerisch aktiv waren.
Also im Grunde das, was man vor 32 schon wollte.
Ja, sehr gut, ganz genau. Man ist wieder an so einem Punkt, wo man so überlegt, ja, Profitum wollen wir noch nicht ganz, aber so ein bisschen schon. Denn die Oberliga wurde überflutet von Massen von Zuschauern. Also die Ligen waren richtige Publikumsmagneten, die Kassen füllten sich, Geld war da, nur wohin damit? Ja, die Vereine behielten es, der DFB bekam seinen Anteil, nur die Spieler sollten weiterhin kurz gehalten werden. Aber auch andererseits gut trainieren, man war, wie du gesagt hast, wieder im Grunde 1932 angelangt. Und die Frage war, wohin führt das? Naja, da wir ja aus Köln kommen, wäre vielleicht für uns und vielleicht auch für euch Zuhörer interessant, wer war denn jetzt in der Oberliga West beispielsweise? Der Westen war ja immer schon sehr, sehr spielstark, auch in der Vorkriegszeit, in den ganzen Jahrzehnten vorher. Und diese erste Oberliga West, da waren dann Vereine wie Borussia Dortmund, der FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf. Köln war auch vertreten, aber noch nicht mit dem uns heute ja als dominant bekannten ersten FC Köln, denn der wurde erst am 13. Februar 1948 gegründet, aus zwei linksrheinischen Vereinen, also aus dem der Kölner BC 1901 und die Spielvereinigung Sülz 1907. Also wer nahm dann teil? Das waren zwei rechtsrheinisch belegene Vereine in Köln, der VfR Köln 04 und Preußen Delbrück. Delbrück, auch ein Stadtteil von Köln. Beides Vereine, die in dem heute noch bekannten Verein Viktoria Köln aufgegangen sind. Dann war Alemannia Aachen in der Oberliga West, also schon Vereine, die man auch heute noch kennt und die einen großen Klang haben. In der Oberliga Nord möchte ich mich darauf beschränken, dass es eine überragende Mannschaft gab. Es war der Hamburger Sportverein, der in den 16 Jahren bis zur Gründung der Bundesliga 1963-64 würden die HSVer 15 Mal Nordmeister werden. Ein einziges Mal konnte Hannover 96 die Meisterschaft gewinnen, 1953-54, und wurden dann auch gleich deutscher Meister. Wir gehen nochmal in die sowjetische Besatzungszone, denn wir hatten ja gesehen, es gab da gar keine überregionale Meisterschaft. Aber vor dem Hintergrund der Planungen einer gesamtdeutschen Meisterschaft in der dritten Nachkriegssaison wurde in Windeseile der erste Meister ermittelt. Diese erste Ostzonenmeisterschaft oder Meisterschaft der sowjetischen Besatzungszone wurde auch in K.O.-Form eine Endrunde ausgetragen. Aus den 5 Ländern wurden jeweils 2 Vertreter gesucht, also 10 Teams nahmen dann daran teil. Und es gab ein Finale und das erste Finale fand dann in Leipzig statt. 40.000 Zuschauer strömten dann dahin, 4. Juli 1948. Und dann spielte eben die SG Planitz aus Zwickau gegen die SG Frei im Felde Halle und gewann mit 1:0 und war damit erster Meister der sowjetischen Besatzungszone. Leider gab es wieder ein politisches Ereignis, was diese ganzen schönen Bemühungen im Fußball zunichte machte oder konterkarierte zumindest. Am 21. Juni 1948 gab es nämlich die Währungsreform in den 3 Westzonen. Die D-Mark wurde eingeführt und das führte zu großen Verwerfungen und Verärgerungen auf sowjetischer Seite, weil da war ja langsam absehbar, dass es kein vereinigtes Deutschland unter Führung der kommunistischen Partei geben würde, also auch kein neutrales Deutschland. Die Ost-West-Spaltung nahm Formen an. Und wie reagierten dann die Sowjets? 3 Tage später, am 24. Juni, begann dann mit der vorgetäuschten Begründung wegen technischer Störungen die sogenannte Berlin-Blockade, die bis Mai 1949 andauern sollte. Die sowjetischen Besatzer sperrten alle Land- und Wasserwege zwischen West-Berlin und den 3 westdeutschen Besatzungszonen. Und da stellte natürlich auch die Teilnahme der SG Planitz in Frage, denn die hätte am 18. Juli dann auf neutralem Boden in Stuttgart im Neckarstadion gegen den 1. FC Nürnberg in der ersten Runde spielen sollen. Doch die sowjetischen Besatzungstruppen verhängten ein Reiseverbot und damit für den kampflosen Rückzug der Zwickauer Stadtteil 11 aus Planitz. Der 1. FC Nürnberg bekam also ein Freilos, war direkt im Halbfinale und wir erinnern uns, es gab ja noch einen zweiten Teilnehmer aus der sowjetischen Zone, also aus dem Teil Berlins, die SG Oberschöneweide. Die durften überraschenderweise spielen. Ja, warum? Weil deren Spiel gegen den FC St. Pauli fand in Berlin im Olympiastadion statt. Das war zwar auch teilweise beschädigt, aber war bespielbar. Und die SG Oberschöneweide hätte sich wahrscheinlich gewünscht, sie hätten nicht spielen dürfen, denn sie kamen sehr unter die Räder und verloren mit 0:7 gegen den FC St. Pauli. Also damit waren die beiden Vertreter aus dem Osten Deutschlands bereits ausgeschieden. Und damit wurde das Ganze, die vermeintlich letzte gesamtdeutsche Meisterschaft, auch zur ersten westdeutschen plus Berlin. Und erster deutscher oder genauer westdeutscher Nachkriegsmeister wurde dann vor 75.000 Zuschauern in Köln im Müngersdorfer Stadion der 1. FC Nürnberg mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrund, der 1. FC Nürnberg, die Elf, die formierte sich um Max Morlock. Am 1. FC Kaiserslautern waren dann auch schon 4 der 5 späteren Weltmeister, Werner Kohlmeier und Ernst Liebrich in der Abwehr, Fritz Walter als Spielmacher und im Sturm sein Bruder Ottmar Walter. Und der Klub, der war damit zum 7. Mal deutscher Meister, damit auch wieder alleiniger deutscher Rekordtitelträger vor dem FC Schalke, denn die hatten ja in der Zeit Ende der Weimarer Republik und durch die Zeit des NS 6 deutsche Meisterschaften errungen. Im Laufe der Saison 48-49 der darauffolgenden kam es aufgrund der ja auch schon angedeuteten weiteren politischen Entwicklungen zu Auswirkungen auf den noch gesamtdeutschen Fußball. Ein Sonderfall war da das Saarland, denn das Saarland gehörte auch zur französischen Besatzungszone, wurde aber dann bald ausgegliedert und als sogenanntes Saarprotektorat, eine autonome Region, abgetrennt vom Rest Deutschlands. Und es gab eine eigene saarländische Staatsbürgerschaft und die saarländischen Vereine bildeten eine eigene Liga. Es gab sogar eine eigene saarländische Nationalmannschaft, die interessanterweise 1954 die WM-Qualifikation gegen Norwegen und gegen Deutschland spielte. Allerdings wurden beide Spiele gegen Deutschland mit 3-0 in Stuttgart und 3-1 in Saarbrücken vom Saarland klar verloren. Man wurde dann aber Zweiter vor Norwegen. Immerhin. Ja, und es gab eine spielbestimmende Mannschaft, eine große Mannschaft im Saarland, den ersten FC Saarbrücken. Und die sagten, naja, diese saarländische Liga, die ist uns eigentlich zu schwach, da spielen wir gar nicht. Und haben sich dann bemüht, in Frankreich mitzuspielen. Und tatsächlich durften sie nach zähen Verhandlungen als Gastmannschaft in der zweiten französischen Division spielen. In der eigentlichen saarländischen Ehrenliga trat man nur mit der zweiten Mannschaft an. Ja, ich habe das ein bisschen recherchiert, das ist ganz, ganz spannend. Sie spielten als FC Saarbrück dann in dieser Liga mit und die Partien wurden aber nicht gewertet. Die wurden auch in der Tabelle nicht ausgewiesen. Es gibt aber eine inoffizielle Fassung und diese Zahlen sehen Saarbrücken dann als Tabellenersten vor Girondins Bordeaux. Aufsteigen durften sie aber nicht. Und es wurde dann so ein bisschen kolportiert, dass der französische Verband wohl die Blamage befürchtete, die Saarbrücker könnten französischer Meister werden. Klingt auf jeden Fall sehr lustig, ob das genauso war, man kann das gar nicht mehr so genau recherchieren. Also der Aufstieg in die erste Liga war ihnen in Frankreich verwehrt. Die saarländische Liga war ihnen zu schlecht. Was macht man dann? Ganz was Besonderes. Denn zwischen 1949 bis 1951 trug der erste FC Saarbrücken nur noch Freundschaftsspiele aus. Aber in einem sogenannten internationalen Saarlandpokal. Und den gewann man sogar gegen sehr starke internationale Konkurrenz.
Also die haben dann gegen Profimannschaften aus dem Ausland ihren eigenen Pokal ausgespielt.
Ja, die haben so gesagt, wir laden alle möglichen Vereine an, die werden dann immer so gewertet, die Spiele, wir machen da eine Tabelle. Und am Ende waren die dann auch Erste. Gewannen zum Beispiel gegen Real Madrid mit 4-0. Und da war Real ja auch schon sehr, sehr stark. Es ist zwar die Phase, bevor diese ganzen ausländischen Stars dazu kamen, aber die waren schon sehr, sehr bekannt und spielstark. Und als besondere Auszeichnung wurde dem ersten FC Saarbrücken damals ein Prädikat verliehen vom FIFA-Präsidenten Jules Rimet. Der äußerte sich dazu und meinte, das wäre doch die interessanteste Fußballmannschaft Europas. Und sollte vielleicht noch ein bisschen ergänzen zur Oberliga Süd. Das waren, wie ich ja eben erwähnt habe, keine lupenreinen Amateure, aber auch keine richtigen Profis. Der Spieler muss einen Beruf ausüben und die monatlichen Gehälter oder besser Aufwandsentschädigungen durften in dieser Zeit Ende 48, Anfang 49 nur 160 D-Mark betragen. Am 30. April 1949 war der erste Bundestag des Deutschen Fußballausschusses in Köln. Vorsitzender war ja auch ein Kölner, Pecco Bauwens. Und dort wurde dann nach Vorbild der Oberliga Süd für alle vier westdeutschen Oberligen das sogenannte Vertragsspielerstatut vereinbart. Und ist insofern ganz, ganz historisch wichtig, denn damit schränkte der DFB zum ersten Mal seit seiner Gründung im Jahr 1900 das bis dato ja so strikte Beharren auf dem Amateurideal ein und ließ erstmals einen Kompromiss zu, der aber von Beginn an den Charakter einer Zwischenlösung hatte, wurde auch von den Zeitgenossen so wahrgenommen. Also der Deutsche Fußballausschuss erlaubte eine maximale Grundvergütung von 320 D-Mark an die Spieler. Es wurde in der Realität natürlich oft insgeheim überschritten, wir kennen das ja schon, nicht erlaubte Zuwendungen unterm Tisch. Also irgendeine Lösung oder man gab einen besonders guten Job, den man dann fand. Es gab Lösungen, den Spielern eben mehr als die 320 Mark brutto wohlgemerkt zukommen zu lassen. Ganz interessant, aus heutiger Sicht, wo wir ja dauernd über Verträge mit Ausstiegsklausel und ähnlichen Dingen sprechen, die Spieler damals hatten das nicht. Die Verträge verlängerten sich immer automatisch, wenn man nicht 3 Monate vor Ablauf kündigte, Vereine oder Spieler. Und wenn der Spieler fristgerecht kündigte, lag es immer noch im Ermessen des Vereins, ob er ihn für einen anderen Vertragsverein freigab. Erteilte man die Freigabe nicht, so musste der Spieler gegenüber den zuständigen Gremien von DFA, später DFB, nachweisen, dass es einen triftigen beruflichen oder privaten Grund für diesen Ortswechsel besaß. Also nur so sagen, ich möchte gern woanders spielen, das reichte nicht. Wenn man also keinen triftigen beruflichen oder privaten Grund vorweisen konnte, wurde oder drohte eine Sperre für die komplette folgende Saison. Oder man musste wieder vom Vertragsspielerstatut weg und sich reamateurisieren lassen. Und dann konnte man in irgendwelchen zweiten Mannschaften noch spielen, aber eben nicht in der ersten.
Also es ist ja im Grunde wie in Amerika teilweise im Baseball, wo die ja auch gar nicht wechseln
konnten. Ja, der Verein besitzt den Spieler im Wesentlichen. Da hat zumindest eine sehr große Macht. Verein und Verband konnten die Spieler schon ziemlich, also an Wechseln hindern. Und diese Reamateurisierung, die war insofern auch wichtig, als Vertragsspieler war man zwar kein Profi, man war aber auch kein Amateur mehr. Das heißt, man konnte ohne eine Reamateurisierung auch nicht in den unteren Mannschaften eines Vereins eingesetzt werden. Es gab auch eine Transferzeit, und zwar war die nur 6 bis 8 Wochen in der Sommerpause. Ansonsten durfte sowieso nicht gewechselt werden. Und also richtige Veränderungen in den durchweg kleinen Spielerkadern waren also auch kaum möglich. Also sehr statische Mannschaften. Man wusste eigentlich immer, wer wo spielt. Es gab ein paar Ausnahmen immer, aber das Gros, das Gerüst von den Mannschaften, das blieb im Wesentlichen in diesen Jahren Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre immer gleich. Hat natürlich auch den Vorteil, du hast einen hohen Identifikationsfaktor. Du weißt, das sind meine Spieler, meine Mannschaft, und auf absehbare Zeit bleiben die dann auch da.
Ja, für die Fans auf jeden Fall wahrscheinlich angenehm. Oder die fanden das gut, glaube ich auch, dass das so ist.
Weil die Spieler waren ja auch keine Profis, sie gingen ja auch offiziell berufen aus, man kannte sich. Ja, das war also für alle noch so eine, man hatte den Eindruck, man gehört noch so zueinander, Spieler und Fan. Und dann ging es auf der internationalen Ebene endlich wieder voran. Am 7. Mai 1949 beantragte der englische Fußballverband bei der FIFA eine Wiederzulassung der westdeutschen Vereine zum internationalen Spielverkehr. Und die FIFA hob daraufhin auch das Spielverbot gegen alle deutschen Mannschaften auf. Und dann am 23. Mai, es geht da Schlag auf Schlag, immer 1949 wurde die Westdeutsche Bundesrepublik gegründet. Und folgerichtig wurde dann im Juli 1949 dann auch aus dem westdeutschen Deutschen Fußballausschuss nun endlich auch wieder der Deutsche Fußballbund, also eine quasi Neugründung. Und folgerichtig wurde dann auch dort Bundesvorsitzender der Kölner Pecco Bauwens. Und im September 1949 gab es nach der Oberliga Süd jetzt sogar eine erste wirklich überregionale eingleisige oberste Fußballliga auf deutschem Boden. Ja, und wo? Und zwar auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone, nicht in den Westzonen. Und 14 Teams waren spielberechtigt. Das waren die 10 Meister und Vizemeister der 5 ostdeutschen Länder. Dazu kamen noch Vereine, die beim Pokalwettbewerb erfolgreich waren, ins Finale eingezogen waren. Und man wollte der besonderen Stärke Sachsens Rechnung tragen und erlaubte auch dem Drittplatzierten der regionalen sächsischen Meisterschaft die Teilnahme an der neuen obersten Liga der sowjetischen Besatzungszone. Und den 14. Teilnehmer, den ermittelten dann auch noch die beiden Halbfinalverlierer des gerade abgeschlossenen Pokalwettbewerbs. Im Westen Deutschland diskutierte man ja weiterhin nur über die Einführung einer landesweiten eingleisigen Liga, möglicherweise gar einer Profiliga. Also die ostdeutschen Länder waren da schneller. Als einer der neuen starken Befürworter des Gedankens einer eingleisigen landesweiten obersten deutschen Liga trat dann mit Franz Krämer eine ganz neue Gestalt ins Licht der Öffentlichkeit. Er war der damalige Präsident des erst 1948 gegründeten 1. FC Köln und ab 1949 war er schon Vorsitzender der Interessengemeinschaft Bundesliga und Berufsfußball. Er unterstützte damit eine Person, die ja schon viel länger eine übergreifende oberste Liga unterstützte, und zwar den ehemaligen Reichstrainer und bald wieder Bundestrainer Sepp Herberger, denn der hatte ja immer die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Nationalmannschaft im Auge, die er natürlich so sichern wollte. Aber in dieser Zeit ging es Schlag auf Schlag und die große Politik spielte auch dem Fußball immer wieder dazwischen. Am 7. Oktober 1949 wurde dann die Deutsche Demokratische Republik ausgerufen und dieses vollendete vorerst endgültig die Teilung Deutschlands und damit auch des deutschen Fußballsports. Das muss man ganz klar so sagen. Und zu dieser Zeit gab es auch den ersten Auslandswechsel eines Deutschen in die längst professionelle Serie A. Im November 1949 wechselte Ludwig Janda, ein Mittelfeldspieler, der aber auch durchaus torgefährlich war, also 41 Tore in 116 Spielen, für eine Ablöse von zwischen 30 und 50.000 Mark als erster deutscher Fußballspieler nach Italien, und zwar zum AC Fiorentina nach Florenz. Und dem Vernehmen nach soll er damals 80.000 Lire im Monat verdient haben. Dazu noch Siegprämien, also deutlich mehr, als er als Vertragsspieler in Deutschland in einem ganzen Monat hätte einnehmen dürfen. Denn das waren ja nur die 320 D-Mark brutto.
Ja, ein Riesenunterschied, ne, was die da verdient haben in Italien.
Das ist eklatant. Also kein Wunder, dass die Spieler natürlich auch total darauf aufmerksam wurden und dachten, wieso verdienen wir hier gar nichts im Grunde? Und wieso geht das da so gut ab?
Fragt man sich, warum nicht mehr gewechselt sind, ne?
Ja, da waren aber noch viele, das werden wir gleich nochmal hören, eine besondere Nähe zur Heimat. Und die waren auch schon sehr eng mit der Stadt und mit dem Verein verbunden. Da war noch die sogenannte Vereinstreue und auch in der gesamten Bevölkerung war das noch nicht so das Thema. Und natürlich wurde Ludwig Janda auch nie vom DFB berufen. Später wurde er eben als Legionär als im Ausland tätiger deutscher Fußballspieler von Sepp Herberger nicht berücksichtigt. Apropos Herberger, im Februar 50 wurde Sepp Herberger offiziell wieder Nationaltrainer. Jetzt nannte er sich Bundestrainer, vorher war er Reichstrainer. Und er machte sich auch dann sofort daran, wieder eine neue wettbewerbsfähige deutsche Elf aufzubauen. Insbesondere der Lauterer Block um Kapitän und Spielmacher Fritz Walter sollte den Erfolg bringen. Für Sepp Herberger war Fritz Walter der Führungsspieler. Aber wir hatten ja gerade schon über die Ostdeutsche Liga gesprochen und wir sollten in dieser Zeit auch nochmal den Blick zurückwenden, denn es gibt den ersten Fußballmeister der neu gegründeten DDR und der gerade auch erst neu gegründeten Oberliga und das war dann die ZSG, die Zentralsportgemeinschaft Horch-Zwickau. Und es gab dann ein richtiges, echtes Endspiel, es war natürlich eine Liga, also keine irgendwie geartete Endrunde, aber es gab zwei punktgleiche Mannschaften, die im April 50 dann aufeinander trafen. Das war die besagte ZSG Horch-Zwickau und die traf auf die SG Dresden-Friedrichstadt. Das war eigentlich der Dresdner SC. Das war ja der letzte deutsche Meister gewesen. Naja, aber es gab dann eben das Endspiel und es gab 60.000 begeisterte Zuschauer in Dresden, die ihre SG Dresden-Friedrichstadt anfeuern wollten. Aber es kam ganz anders, denn die Zwickauer gewannen mit 5:1 und es kam dann zu Ausschreitungen. Die Dresdner Zuschauer witterten Manipulationen von Verbands- und Politikseite zugunsten der Zwickauer, weil das ja eine von diesen propagierten besonderen Zentralsportgemeinschaften war. Es gab da keine Beweise, aber es gab Ausschreitungen und in der Folge wurde die SG Dresden-Friedrichstadt daher verbandsseitig auch faktisch aufgelöst. Spieler sollten dann zur BSG Tabak Dresden wechseln, da hatten die aber keine Lust drauf. Die Spieler wechselten alle nach Berlin, nach West-Berlin zu Hertha BSC und dadurch gab es erstmal keine herausragende Mannschaft mehr in Dresden. Die musste erst über lange Jahre wieder aufgebaut werden, aber Anfang der 50er Jahre war das natürlich ein krasser Aderlass und Dresden fiel erstmal als Fußballmacht im Osten aus für einige Jahre. Darunter war auch Helmut Schön, der spätere Trainer der Westdeutschen Bundesrepublik. Wir springen einfach mal in den Mai 1950. Da gab es noch einmal eine richtige Endrunde um die Fußballmeisterschaft des DFB und das war die einzige nach Kriegsende, an der dann 16 Vereine teilnahmen, statt der üblichen 8. Und Grund war die ins Auge gefasste Teilnahme von Mannschaften aus der DDR. Ja, wir hatten jetzt ja BRD, es gab die DDR. Trotzdem wollte der Fußball versuchen, das nochmal zusammenzubringen. Gab also im Mai 1950 Verhandlungen über die Modalitäten dieser Endrunde. Es kam am Ende zu keiner Einigung. Beide Seiten begründeten dies unterschiedlich. Ich erspare uns das hier. Es hatte viel mit Ideologie und Starrsinn zu tun. Man wollte letztlich auch nicht. Die für die DDR-Vertreter in der Endrunde freigehaltenen Plätze wurden dann auf die anderen Regionalverbände des Westens verteilt. Meister wurde tatsächlich der VfB Stuttgart. Die gewannen in Berlin mit 2:1 gegen die Offenbacher Kickers. Und da passt es auch sehr gut, denn im Juni 1950 wurde durch einen Antrag der Schweiz der DFB wieder in die FIFA aufgenommen. Dann war es kurze Zeit später auch dann wirklich endlich soweit. Am 22. November 1950 war das erste Nachkriegsländerspiel des neu gegründeten DFB, passenderweise auch gegen die Schweiz, vor sensationellen, fast nicht mehr vorstellbaren 115.000 Zuschauern im total überfüllten Stuttgarter Neckarstadion. Es war Mittwoch, Nachmittag, ein ganz normaler Wochentag. Es waren katastrophale Wetterverhältnisse. Und wie sollte es anders sein? Deutschland gewinnt natürlich mit 1:0. Torschütze per Elfmeter, Herbert Budenski.
Ja, das ist wahrscheinlich der Vater von Dieter Budenski, ne?
Ja, bingo, ganz genau. Tatsächlich, den Namen zum ersten Mal gelesen habe vor vielen Jahren, dachte ich auch, das kann ja kein Zufall sein. Und ist es auch nicht. Es ist der Vater von Dieter Budde Budenski, dem späteren langjährigsten Bundesliga-Torwart des SV Werder Bremen. Aber wir gehen am besten mal diese wirklich historische Elf mal kurz durch. Einige Namen kennt man, weil die später noch weitere Erfolge hatten. Andere kennt man wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Torwart war ein Debütant, 31 Jahre alter Debütant, Toni Turek von Fortuna Düsseldorf. Und er sollte auch für lange, lange Jahrzehnte der älteste Debütant als Nationaltorhüter unserer Nationalmannschaft bleiben, bis dann 2024 mit Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim mit einem 34-jährigen ein älterer Debütant im deutschen Tor stand. Vor ihm zwei Abwehrspieler, traditionelles System damals. Ja, da gab es den Jakob Jackel Streitle vom FC Bayern München, zweikampfstarker Verteidiger, der aber heute nicht mehr so bekannt ist. Der war da auch schon 34. Neben ihm mit 28 Jahren besagter Herbert Budenski, gebürtiger Gelsenkirchner, spielte aber für Werder Bremen. Im Mittelfeld gab es dann einen sehr großen Routinier, den 36-jährigen Andreas Kupfer. Der kam vom 1. FC Schweinfurt 05, heute wahrscheinlich vollkommen unbekannt, aber der war in den 30er Jahren in der Kontinentalauswahl Europas ein begnadeter Weltklasse-Spieler. Schön, diesen Namen einfach hier erwähnen zu können. Es war auch Teil der Breslau Elf 1937. Neben ihm nicht mehr ganz so bekannt, der damals 29-jährige Gunther, genannt Bello Baumann, gebürtiger Leipziger, spielte für den 1. FC Nürnberg. Daneben Karl Kalibarufka, gebürtiger Gelsenkirchner, der spielte aber beim VfB Stuttgart. Der war 29. Dann die fünf Stürmer, entsprechend der damaligen taktischen Aufstellung. Der 24-jährige Debütant Bernhard Bernie Claude vom FC Schalke 04. Und Bernie Claude, der war alles, der war rechts und links außen. Der war Spielmacher, Torjäger, Kapitän, alles in einer Person. Also Mr. Schalke zu der Zeit. Und er war ja auch erst 24. Er war dann auch Teil der 54er Weltmeisterschaftself. Neben ihm aber ein Spieler, der auch im Finale 54 spielen sollte, Max Morlock. Das ist im Grunde der Mr. 1. FC Nürnberg. Der ist Ehrenmitglied, der ist Ehrenspielführer, der ist Rekordtorschütze. Der hat 18 Jahre in der Oberliga gespielt. Der hat sensationelle 286 Tore in 451 Spielen gespielt. Also sein sportlicher Höhepunkt, der Weltmeistertitel 1954. Er wurde auch 48 und 61 mit dem 1. FC Nürnberg zweimal deutscher Meister. Daneben ein Debütant. Mega erfolgreicher und bekannter Spieler, Ottmar Ottes Walter, Bruder von Fritz, gebürtiger Kaiserslauterer, spielt auch für die Roten Teufel. Auch hier muss man ganz kurz die Zahlen einfach nennen, denn der hat in sehr starken 321 Pflichtspielen in 18 Jahren 336 Tore geschossen für die Roten Teufel. Ein extrem kopfballstarker Spieler, blindes Verständnis mit Fritz, immer eine Gefahr für den Gegner. Daneben ein 30-jähriger Fritz Barlog. Der hat überhaupt nur ein Länderspiel, nämlich dieses gemacht. Der kam vom VfL Neckarau aus Mannheim. Leider 1951 in einem Unfall verstorben. Und dann blieb noch mit 27 Jahren Richard Herrmann. Der war in Katowice geboren. Den wollten sie eigentlich in England behalten, bei Derby County. Der kriegte aber keine Spielerlaubnis von der Football Association. Also kam er zurück und spielte für den FSV Frankfurt bis 1960. Der war auch WM-Teilnehmer, 54. Der spielte witzigerweise zwar gegen Ungarn, aber nicht im Finale, nein, der spielte in der Vorrunde beim 3:8. Ja, und das wirklich Tragische, man kann es gar nicht anders ausdrücken, der starb bereits 1962 mit 39, der hat sich an Hepatitis C eingefangen, nach einer verunreinigten Spritzenverwendung bei der besagten WM 54 im deutschen Mannschaftsquartier. Da gab es ja sehr viele Fälle von Gelbsucht nach der Weltmeisterschaft, sehr viele verunreinigten Spritzen wurden da verwendet. Da wurden angeblich Nährstoffe gespritzt, man weiß es alles nicht so genau. Das ist vielleicht nochmal ein Thema, wenn wir uns mit der WM 54 befassen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und wer war nicht dabei? Wer war nicht dabei? Welcher große Spieler?
Fritz Walter.
Genau. Der hat sich nämlich dann leider in Ludwigshafen bei einem Spiel zwischen Südwest- und Süddeutschland verletzt und fehlte dann ausgerechnet. Aber bei der WM 54 war das dann längst alles vergessen. Und im Jahr darauf, 51, 52, kam auch das Saarland, sprich die saarländischen Vereine, wieder in das deutsche Ligasystem zurück. Die kehrten in die Oberliga Südwest zurück. Das waren aber im Grunde nur zwei Vereine. Das war der 1. FC Saarbrücken und das war Borussia Neunkirchen. Wenn auch zwar sehr starke Teams, die dann gleich wichtige Konkurrenten des 1. FC Kaiserslautern im Südwesten wurden. Und damit hatten die vier westdeutschen Oberligen jetzt ihre finale Form als höchste Spielklassen der Bundesrepublik bis 1963, bis zur Gründung der Bundesliga gefunden. Und durch den Rückzug der DDR-Teams in ihre eigene Meisterschaft wurde eben die Teilnehmerzahl an der westdeutschen Fußballmeisterschaftsendrunde wieder auch auf 8. Und wie kam man auf die 8? Aus den spielstärksten Oberligen Nord, West und Süd, jeweils Meister und Vizemeister, dazu der Meister der Oberliga Südwest und der Vertragsliga Berlin, dann sind wir bei 8 Vereinen. Wir hatten ja eben schon mal das Thema Ludwig Jander und da hast du ja auch zu Recht gefragt, ja, wie haben das die ganzen Spieler bloß ausgehalten? Oder warum haben die das denn, warum ist keiner gewechselt? Wir haben hier zwei Beispiele von Spielern, die wurden total umworben und sind nicht gewechselt. Nenn da mal den Max Morlock, den hatten wir eben schon. Den wollte Atalanta Bergamo 1951 den Nürnbergern abkaufen. Italiener boten dem lieben Max dann 80.000 Mark. Dazu ein Fixum per Monat von 1.500, dazu noch Prämien und als i-Tüpfelchen eine Traumvilla in einem See in der Nähe von Bergamo. Die konnte er dann, hätte er 3 Jahre lang kostenlos bewohnen dürfen. Aber machte er nicht. Die Kameradschaft am 1. FC Nürnberg, die war ihm wichtiger. Er wollte auch Nationalmannschaft spielen. Das wäre im Ausland nicht mehr gegangen. Die Legionäre wurden nicht berufen vom DFB zur damaligen Zeit. Ja, also der blieb. Ein zweiter, auch heimattreuer, war dann Fritz Walter. Und Fritz Walter, das muss man so sagen, war in den 50er Jahren der beste Fußballer Deutschlands, nicht nur der bekannteste, sicherlich auch einer der, wenn nicht der beste. Und da gab es auch verlockende Auslandsangebote von europäischen Spitzenvereinen. 51, weil jetzt gerade sind, bot Atletico Madrid für einen Zweijahresvertrag 500.000 Mark Gehalt. Dazu Prämien, Auto, mietfreies Wohnen, also enorme Summen für jemanden, der beim ersten FC Kaiserslautern als Vertragsspieler im Grunde 120 Mark netto ausgezahlt bekam.
Ja, das sind ja Welten.
Das war wirklich, also es war überhaupt nicht mehr darstellbar, diese Unterschiede, und auch kaum auszuhalten aus Sicht der Spieler. Denn Geld war ja da, es kam nur nicht bei ihnen an. Aber er sagte, der Helm ist der Helm, bodenständig, er blieb mit seiner Frau in der Pfalz. Aber ihm ging es da nicht schlecht, es gab dann verschiedene Maßnahmen. Die Bild-Zeitung wollte sogar sammeln für den lieben Fritz, aber da war natürlich auch noch Adidasler mit Adidas dabei, die haben ihn dann als Repräsentanten eingesetzt. Er hatte eine Toto-Annahmestelle, er hatte eine Wäscherei und er hat sogar ein Kino, das Universum-Kino in Kaiserslautern. Da war nochmal eine Toto-Annahmestelle drin. Also rundrum wurden ihm Möglichkeiten eröffnet, Geld zu verdienen. Und als äußeres Zeichen seines Wohlstandes baute er dann sogar einen Bungalow mit Schwimmbad. Heimattreue hat sich schon auch ausgezahlt, wenn auch nicht in den Dimensionen, die er da in Italien hätte erreichen. Er musste auch bleiben, weil Sepp Herberger, für Ideen gab es nur Fritz Walter als Seele und Herz seiner Nationalmannschaft. Das wäre gar nicht gegangen, dass der woanders hingeht. Man kann grundsätzlich sagen, dass eben das Vertragsspielerstatut den deutschen Spitzenkickern einfach zu wenig bot und eine Reihe von ihnen wagte dann eben doch den Sprung, wenn auch nicht alle. Und einer ging dann wirklich 1952-53, ein torgefährlicher, technisch versierter Mittelfeldspieler und Spielgestalter namens Horst Butz. Ich kenne den nur als Trainer von Bayer Uerdingen Anfang der 80er, aber der war eben auch ein sehr guter Kicker. Und dann kam eben der AC Turin. Und wer hat das vermittelt? Ein gewisser Raymond Schwab, 46 Jahre alt, das war einer der ersten Spielervermittler, ein Essener. Und der war auch Artist und der war auch Berufsboxer. Aber der machte eben auch in Fußballer und vermittelte Fußballer. Ja, und der Horst Butz, der hatte ein offenes Ohr und sagte, was Ludwig Janda kann, das kann ich auch. Und er wurde dann auch schnell in Turin Il Tedesco, der Deutsche, genannt und verdiente ca. 150.000 Mark pro Saison. Also ein satter Betrag.
Ja, hat er auf jeden Fall keinen Fehler gemacht, ne?
Absolut nicht. Und er war auch dann einer der Stars des neuen Teams, denn leider war ja zwei Jahre vorher, 1949, die große Mannschaft, das große Grande Torino am Berg Superga beim Flugzeugabsturz verbrannt und ums Leben gekommen. Ganz wenige überlebten nur. Mhm. Und er war eben Teil des neuen Teams. Es hat nicht hundertprozentig funktioniert, aber er wurde in Turin dann doch verehrt. Und er ähnelte in seiner Spielanlage interessanterweise Fritz Walter. Aber wenn man Horst Butz versucht nachzuschlagen, fällt auf, kein A-Länderspiel. Und da kann man auch wieder nur vermuten, er spielte im Ausland und das war im DFB einfach nicht gerne gesehen. Und wir haben ja gerade schon gehört, was für immense Summen da gezahlt wurden in Italien. Und der DFB rang sich dann 1954, auch im WM-Jahr, dazu durch, seinen Vereinen zu gestatten, den Spielern monatlich 320 Mark netto statt brutto auszuzahlen. Ja, ein Wahnsinnssprung, der natürlich aus heutiger Sicht sehr lächerlich
war. Ja, auf jeden Fall.
1954 war das Jahr der deutschen Nationalmannschaft, die wurde Fußball-Weltmeister. Und das gab dem Bundestrainer Sepp Herberger, oder es gab seinen Argumenten noch Gewicht. Und er wollte ja neben Franz Krämer die Bundesliga anschieben oder zumindest der Name war ja noch offen, eine oberste deutsche Liga. Denn dieser Fußball-Weltmeistertitel Deutschlands war tatsächlich die größte Endspielsensation in der Turniergeschichte. Und rein sportlich betrachtet, das kann man so den Quellen entnehmen, das macht auch Sinn, wenn man das sich mal so ein bisschen durchdenkt, war dieses Wunder von Bern ein spätes Resultat deutscher Fußballpolitik der Jahre nach 1933 beziehungsweise des sogenannten deutschen Sonderwegs, also der Staatsamateure. Denn die von den NS in den Jahren des Dritten Reiches etablierten Strukturen, die die Nationalmannschaft ins Zentrum aller Bemühungen um die Leistungsverbesserung rückten, überlebten das Regime zunächst. Auch in der späteren Westdeutschen Bundesrepublik erfuhr die Nationalmannschaft auch nach dem Zweiten Weltkrieg eine deutlich höhere Wertschätzung als jetzt zum Beispiel im Fußballmutterland England, wo ja der Vereinsfußball da schon sehr viel mehr im Mittelpunkt stand. Auch mangels Erfolge oder überhaupt mangels Teilnahme der Engländer an diesen großen Turnieren. Kurz und knapp, das Wunder von Bern war eine Spätfolge des in den NS-Jahren entwickelten Systems. Oder nochmal anders formuliert, diese WM 1954 und der Sieg bei dieser war der letztmögliche Zeitpunkt zudem sich mit diesem System internationale Erfolge einfahren ließen. Denn die anderen mit ihren Profiligen, die entfernten sich immer weiter vom DFB und seinen Vereinen. Ja, und der DFB-Boss Pekko Bauwens aus Köln, der hat natürlich auch das Ganze dann so interpretiert, das sei eben der WM-Titel die Antwort auf vieles, was sich im Weltfußball nicht auf einer Linie mit uns, also er meinte, sich bewegt. Funktionäre wie Bauwens glaubten halt noch immer, der deutsche Idealismus sei dem materialistischen Ungeist, dem westlichen Mammonismus, das war das Schlagwort damals, haushoch überlegen. Doch bald schon wurde klar, dass diese Zeit dieser Denkschule abgelaufen war und sich das Wunder von Bern so nicht wiederholen ließ. Der Spielraum für Kompromisse war ausgeschöpft, denn diese Helden von Bern waren zwar noch keine Profis, aber waschechte Amateure waren sie halt auch nicht mehr.
Das wird sich ja wahrscheinlich auch bei den nächsten WMs dann zeigen, ne?
Ja, denn ab da begann ein zwar auf anfangs hohem Niveau ein gewisser Rückschritt. Wobei man 58 das noch nicht feststellen konnte, da wurden die Deutschen Vierte, wurden erst im Halbfinale von Schweden, dem Gastgeber, besiegt, wenn auch deutlich 3-1, und gingen dann gegen die Franzosen im Spiel um Platz 3, das gab es damals noch, mit 3-6 deutlich unter. Aber bereits 1962, das war ja sowieso eine von Defensivsystemen geprägte, sehr unansehnliche Weltmeisterschaft, da kamen die Deutschen nicht sehr weit, die scheiterten bereits im Achtelfinale und das wurde als Misserfolg ganz offen kommuniziert. Ja, und dann kam natürlich immer wieder neben diesen ganzen moralischen Bedenken, die wir schon seit den 30er Jahren ja kennen oder noch länger, das Finanzamt immer wieder ins Spiel, die große Hürde. Als steuerrechtliche Grundlage diente eben die Anerkennung der Gemeinnützigkeit und damit die Befreiung zahlreicher Steuern wie Körperschaft, Vermögensgewerbe und Grundsteuer. Aber dann kam der Kicker, denn der Kicker, der versuchte ja auch die Bundesliga voranzubringen und der hat dann diese Probleme mal gecheckt. Und dann kam eine große Serie raus im Kicker und die verkündete, Bundesliga-Probleme sind alle lösbar. Das war 1956, da hatten nämlich Redakteure des Kicker auf eigene Faust Gespräche mit dem Bundesfinanzministerium in Bonn geführt. Und der Kicker hatte etwas zu enthüllen. Und zwar, dass das Ministerium in steuerrechtlichen Fragen durchaus mit sich reden lassen würde. Und da kamen dann Zweifel an den DFB-Funktionären auf, die das ja immer als unüberwindbares Hindernis dargestellt hatten. Denn in diesem Dezember 1956 signalisierte das Bundesfinanzministerium nun dem DFB, dass die Gemeinnützigkeit der Vereine bei einer Veränderung des bestehenden Vertragsspielerstatuts in ein Statut des bezahlten Fußballspielers, so wurde das benannt, nicht gefährdet sei. Und die Recherchen des Kickers ergaben dann auch, nicht einmal die Einführung des reinen Profitums würde die Gemeinnützigkeit grundsätzlich in Frage stellen. Damit war nun dieses letzte große Argument der Profigegner hinfällig. Und in den Oberligen zeigte sich jetzt ja auch, während für die großen Vereine wie HSV, FC Schalke, Kaiserslautern, der Einzugsbereich ihrer regionalen Oberligen zu klein war, fiel er für die kleinen Vereine zu groß aus. Also sehr viel Unausgewogenheit.
Ja, das ist ja so ähnlich, als würden heute erste, zweite und dritte Liga zusammenspielen.
Ganz genau. Ja, tatsächlich. Genau so ist das. Also es war eine totale Vermischung von ganz ungleichen Gegnern. Da gab es auch relativ oft, gerade auch in der Südwestoberliga, zweistellige Ergebnisse. Und das war einfach nicht gesund. Und da wurden die Spitzenspiele einfach viel zu selten echt gefordert. Und im selben Jahr gab es einen DFB-Bundestag und da gab es einen neuen, einflussreichen Fürsprecher für die zukünftige Bundesliga. Und zwar in der Person von Hermann Neuberger. Und dieser Hermann Neuberger war ein weiterer, sehr vehementer Fürsprecher für eine vereinigte oberste Fußballliga auch im Westen von Deutschland.
Ja, der sollte ja dann später auch DFB-Präsident werden.
Ganz genau. Wir haben ja noch diesen Herrn Pekko Bauwens jetzt in der aktuellen Zeit, die wir gerade besprechen. Es würde dann später einen Herrn Dr. Gößmann geben und dann kommt Hermann Neuberger. Ich kenne den noch, als ich mich ab 78 für Fußball zu interessieren begann. WM in Argentinien, da war der Delegationsleiter und da war der auch schon DFB-Präsident. Aber die Zeit war trotz all dieser Argumente noch immer nicht reif, zumindest nicht für viele Funktionäre innerhalb des DFB, denn der Bundestag 1956 lehnte die Einführung einer zentralen Liga erneut ab. Und daraufhin drohten dann Vereine aus dem Süden und Westen der Republik mit der Abspaltung vom DFB und der Gründung eines sogenannten eigenen Profiverbandes. Also im Grunde, als hätte man damals schon die DFL gegründet. Also im Grunde waren wir wieder da oder sind wir wieder da, wo wir 1932 vor dem Nationalsozialismus die ganze Situation schon mal kulminiert. Und die Frage war im Grunde, wann geht's jetzt weiter? Ein Jahr später war es dann soweit. Der DFB berief eine Kommission ins Leben. Und die nannte sich Kommission für die Neuordnung des deutschen Fußballs. Aber die Mehrheit dieser Kommission Die waren hartnäckige Gegner des Profitums. Das war also eine reine Augenwischerei. Die wollten niemals die Liga kommen sehen. Die wollten die eher verhindern. Also Rohrkrepierer. Kam nichts mehr rum. Ein Jahr später, 58. Wieder ein außerordentlicher DFB-Bundestag. Diesmal in Frankfurt, im Römer. Und ein erster Versuch, diese Bundesliga auf diesem Bundestag dann zu gründen, scheiterte erneut an Bedenken, ob sich denn sportlicher Wettstreit und, Achtung, Geld verdienen vereinbaren ließen. Es ist aus heutiger Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar, diese Hemmungen. Und das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen, also im Negativen, war dann, dass man sich auf diesem Bundestag darauf verständigte, eben keine Debatten mehr über ein paar hundert unzufriedene bezahlte Fußballspieler zu vergeuden, sondern sich mit den wirklich wichtigen Problemen wie Schulfußball und Jugendbetreuung zu widmen. Sicherlich ohne Sarkasmus auch wichtig, aber beides ist wichtig. Und 1959 kam dann wieder mal eine Erhöhung des Betrages der Vertragsspieler, und zwar auf 400 Euro netto monatlich. Also wir haben ja schon einige Beträge aus Italien gehört, das ist wirklich absolut lächerlich. Und die Spieler forderten natürlich immer mehr Gehalt und die kassierten auch sogenannte Handgelder. Und die Vereine bewiesen durchaus Einfallsreichtum in der Umgehung des Vertragsspielerstatuts. Da könnte man jetzt ganz, ganz viel anführen, aber das werden wir hier jetzt nicht tun. Und jetzt sind wir angekommen im Jahre 1960 und jetzt machen wir einen Cut. Denn der Bundestag, der 1960 stattfinden würde, der würde entscheidende Weichenstellungen vornehmen. Da wird es neue DFB-Funktionäre geben. Oder der Zahn der Zeit nagt jetzt an vielen der DFB-führenden Funktionäre, unter anderem Dr. Pecco Bauwins und seinen Mitstreitern. Es musste einen Generationswechsel geben und den werden wir im letzten und vierten Teil dieser Reihe aufgreifen und dann nochmal im Detail gucken, wer kam warum, wann in die Bundesliga und welche Argumente wurden nochmal ausgetauscht und wer waren die entscheidenden Personen in der Umsetzung. Deswegen, für heute beschließen wir das.
Ja, vielen Dank. Sehr interessant. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
Ah, die Recherche war wirklich wahnsinnig interessant und ich hoffe, das kommt ja auch so rüber. Es gibt halt wahnsinnig viel Material und versuche das auf das Notwendigste zu begrenzen. Es gelingt sicherlich nicht immer. Ich hoffe es aber weitestgehend geschafft zu haben. Und im letzten Teil kann man dann auch ein bisschen mehr ins Detail gehen, haben wir ein bisschen mehr Luft. Vielleicht kann man hier auch noch mal ein bisschen was zur Literatur sagen. Also die Quellen, die ich besonders, es gab viele Internetfundstellen, die werden auch in unseren Shownotes aufgelistet, verschiedene Artikel, aber es gibt auch Bücher. Da gibt es aus dem Jahr 2002 von Gerhard Fischer und Ulrich Lindner, Stürmer für Hitler. Da habe ich auch nochmal drauf zurückgegriffen, weil der auch einen Ausblick gibt auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es von Hardy Grüne aus 1995 schon 90 Jahre deutscher Ligafußball im Argon Sportverlag, auch sehr, sehr spannend. Also dann gibt es Sepp Herberger und Otto Nerz, die Chefdenker und ihre Theorien. Alle weiteren Quellen geben wir wie immer in den Shownotes an. Ja, das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Webseite hinterlassen oder auf Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge unterbreiten.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Website angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.